Wenn ein Antibiotikum nicht mehr wirkt, wenn es bei der Behandlung eingesetzt wird, bedeutet das natürlich, dass die Behandlung nicht anschlägt. Das heißt, man kann diese Krankheit nicht mehr richtig behandeln. Die Folge ist, dass man auf neue Antibiotika ausweichen muss. Dadurch verlängert sich die Therapie. Menschen, die im Krankenhaus sind, müssen dann oft entsprechend noch länger im Krankenhaus bleiben. Also aus einem kurzen Aufenthalt können mehrwöchige Aufenthalte dann entstehen. Entsprechend steigen auch die Kosten und leider kommt es auch in immer mehr Fällen dazu, dass Antibiotika dann schließlich gar nicht mehr wirken und die Menschen an diesen Infektionen sterben.
Vielleicht kommen wir mal zu diesen Bakteriengruppen, die die WHO in dieser Liste angeführt hat. Um welche Bakteriengruppen geht es denn da?
Also die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine Liste erstellt, wo 12 Bakteriengruppen genannt werden. Also das sind zum einen entweder einzelne Bakterienarten, aber auch bestimmte Resistenztypen, die mehrere Bakterien betreffen. Das Problem ist, dass diese Bakterien eben schon gegen sehr viele Antibiotika resistent sind und deswegen ganz dringender Bedarf besteht, hier neue Antibiotika zu entwickeln. Die WHO hat dazu 3 Gruppen eingeteilt. Die höchste Priorität mit dem Titel Critical, also kritisch, das sind vor allem Bakterien, die in Krankenhäusern eine große Rolle spielen, also diese sogenannten Krankenhauskeime. Die führen dazu, dass Menschen beispielsweise Blutvergiftungen, also Sepsis bekommen, der ganze Körper ist dann infiziert, oder Lungenentzündungen, die dann auch nur noch ganz schwer oder teilweise vielleicht auch gar nicht mehr zu behandeln sind. Das ist also die erste Gruppe, die kritischen Bakterien. Dann die zweite Priorität, direkt die Kategorie hoch, also ein sehr hoher Forschungsbedarf. Da sind beispielsweise Salmonellen mit dabei, also Bakterien, die für Lebensmittelvergiftungen auch verantwortlich sind und die in manchen Fällen auch immer schwieriger zu behandeln werden. Die dritte Gruppe, die Kategorie mittlerer Forschungsbedarf, da sind dann auch andere Bakterien auch wieder vertreten. Also insgesamt ein sehr breites Spektrum.
Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so viele Antibiotika nicht mehr wirken? Ist es der Zeit geschuldet, dass einfach Antibiotika mit der Zeit einfach nicht mehr wirken? Oder können Sie uns das ein bisschen erklären?
Also die Resistenzbildung, also sprich, dass Bakterien unempfindlich gegen Bakterien werden, ist ein ganz natürlicher Prozess. Das funktioniert eigentlich bei jedem Antibiotikum von Natur aus. Irgendwann entwickeln Bakterien Resistenzmechanismen, um einfach ihre eigene Überlebenschance zu verbessern. Das Problem ist, wenn durch ganz massiven Antibiotika-Einsatz dieser Evolutionsprozess, diese Auslese zugunsten der resistenten Bakterien ganz stark beschleunigt wird, also dass es nicht wie von Natur aus vielleicht irgendwie mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte braucht, bis sich Resistenzen entwickeln, sondern dass es innerhalb von wenigen Jahren geschieht. Also die Ursache ist hier ganz eindeutig. Es werden zu viele Antibiotika benutzt, also auch in Fällen, wo die Antibiotika gar nicht notwendig wären. Beispielsweise bei viralen Infekten, ganz klassisches Beispiel Erkältungen. Wenn Ärzte bei Erkältungen, die durch Viren verursacht sind, Antibiotika verschreiben, ist das völlig unnötig. Das ist also ein Problem, Verschreibungen, wenn sie gar nicht angebracht sind. Ein anderes Problem, es werden immer noch viel zu häufig Breitbandantibiotika verschrieben, die also gegen verschiedene Bakterientypen wirken. Und wenn aber aus medizinischer Sicht eigentlich Antibiotika sinnvoller wären, die ganz gezielt auf ganz bestimmte Bakterien eben wirken. Eben keine Breitband, sondern quasi Schmalbandantibiotika.
Aber warum werden solche Breitbandantibiotika denn eingesetzt, wenn man um die Gefahren weiß? Und warum werden Antibiotika eingesetzt, wenn, wie Sie es sagen, die gar nicht nötig wären, um eine Krankheit, einen Erreger zu bekämpfen?
In vielen Fällen ist es wohl einfach Bequemlichkeit. Das geht wesentlich schneller, wenn der Arzt eben ein Rezept ausstellen kann, ohne weitere Diagnostik durchführen zu müssen, also beispielsweise Proben ins Labor einzuschicken, um genau zu gucken, welche Bakterien sind das. Das dauert dann 2-3 Tage, bis die Rückmeldung kommt. Dann muss der Patient auch nochmal in die Praxis kommen und so weiter. Also das geht wesentlich schneller, wenn man eben einfach pauschal praktisch ein Breitbandantibiotikum verschreibt, nach dem Motto, es wird schon irgendwie helfen.
Das heißt, es ist eine Zeit- und Kostenersparnis für den Arzt.
Ja,
Das heißt, jeden Fall. Muss man das jetzt dem Arzt vorwerfen und Kritik an ihm üben oder ist das auch dem Gesundheitssystem geschuldet, dass er oft gar nicht viel mehr Zeit hat oder woran liegt das?
Das sind, denke ich, verschiedene Ursachen. Zum einen muss die ärztliche Verschreibungspraxis einfach deutlich verbessert werden. Beispielsweise Ärzte sollten bessere Rückmeldungen darüber bekommen, was sie verschreiben. Also wenn Ärzte auffällig viele Antibiotika verschreiben im Vergleich zu ihren Kollegen, muss man genauer hingucken und dann dem Arzt entsprechend eine Rückmeldung geben. Ein anderes Problem ist natürlich auch das Abrechnungssystem. Wenn viel zu wenig Zeit da ist, um ein ausführliches Patientengespräch zu führen. Das heißt, zu wenig Zeit ist nicht da, aber die Zeit wird ja nicht entsprechend honoriert auch für den Arzt. Also das führt dazu, dass einfach die Leute viel zu schnell dann auch durchgeschleust werden in der Arztpraxis.
Welchen Anteil an der Misere trägt denn der Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft? Das wurde ja auch in den letzten Jahren immer wieder thematisiert.
Das ist ein sehr großes Problem, der Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft. Es gibt, um ein Extrembeispiel zu nennen, es gibt immer noch viele Länder weltweit, wo Antibiotika als Mastbeschleuniger verwendet werden. Das bedeutet, die Antibiotika werden gar nicht dazu benutzt, um eine Krankheit zu behandeln, sondern wenn in ganz kleinen, sogenannten subtherapeutischen Dosen Antibiotika verfüttert werden, dann führen die dazu, dass Tiere schneller an Gewicht zulegen. Also man kann dadurch eben relativ günstig das Schlachtgewicht wesentlich schneller erreichen. Und das ist in Europa zum Glück seit einigen Jahren verboten, aber in vielen Ländern, in Asien, aber auch in den USA wird diese Praxis nach wie vor angewandt. Das führt natürlich dazu, dass unnötigerweise sehr viel Antibiotika zum einen in das Futter, damit in die Tiere und schlussendlich auch in die Umwelt gelangen. Ein anderes Problem ist der Antibiotikaeinsatz hier, um jetzt nach Deutschland hier zu gehen, in der regulären Landwirtschaft. Auch hier werden immer noch viel zu viele Antibiotika verwendet. Das ist auch ganz klar durch Statistiken und Untersuchungen belegt. Das Problem ist, wir haben häufig ja sehr große Tierbestände und wenn da eine Infektion bei wenigen Tieren nur auftaucht, dann wird oft der gesamte Tierbestand behandelt. Das ist die sogenannte Metaphylaxe. Das bedeutet auch, ja, dadurch werden eben auch nicht kranke, sprich gesunde Tiere behandelt, bekommen Antibiotika. Viele dieser Antibiotika landen dann natürlich auch in der Gülle oder im Abwasser und dadurch in die Umwelt. So entstehen neue Resistenzen, die sich weiter verbreiten. Also hier müsste die Agrarpolitik ansetzen, indem man zum einen dafür sorgt, dass die Tierbestände auch wieder kleiner werden und dass die Tiergesundheit im Vordergrund stehen muss, weil natürlich gesunde Tiere brauchen keine Antibiotika und da müssen beispielsweise die Zuchtziele verändert werden, also nicht nur auf maximale Milchproduktion oder maximale Fleischproduktion, sondern die Tiergesundheit muss im Vordergrund stehen. Und das geht nur mit agrarpolitischen Steuerungsmaßnahmen.
Jetzt haben Sie ja am Anfang unseres Interviews gesagt, dass es ein völlig natürlicher Prozess ist, dass Bakteriengruppen irgendwann resistent werden. Nur, dass das so schnell geht, das ist neu und das ist das Gefährliche. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wir leben ja in einer rasanten, schnellen Zeit. Wir haben zig Technologien entwickelt. Warum wurden in den vergangenen Jahrzehnten, so wie scheint, kaum neue Antibiotika entwickelt? Haben da die Marktkräfte versagt? Wir haben ja einen riesigen Pharmamarkt. Warum funktioniert das nicht?
Pharmaunternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend aus der Entwicklung neuer Antibiotika zurückgezogen. Also wenn es vor 30 Jahren noch 20 Unternehmen waren weltweit, die neue Antibiotika entwickelt haben, so sind es heute noch genau 4 Stück. Das ist viel zu wenig. Der Grund ist ganz einfach, mit Antibiotika lässt sich nicht so viel Geld verdienen, wie man möchte. Die Unternehmen investieren lieber oder engagieren sich lieber in Bereichen, wo die profitabler sind, also beispielsweise chronische Erkrankungen, wo Menschen über einen längeren Zeitraum oder möglichst dann bis an ihr Lebensende ein bestimmtes Medikament einnehmen müssen. Da ist natürlich dann ein kontinuierlicher Gewinn auch für die Pharmaunternehmen drin. Während, wenn es um Infektionen geht, die nur einmalig über 3 oder 4 Tage behandelt werden und dann ist es wieder gut, das ist kein sonderlich lukrativer Markt. Und zum anderen stellt sich dann auch die Frage, wie kann man trotzdem Anreize schaffen für Unternehmen. Und da ist die internationale Diskussion eigentlich ganz klar. Wir brauchen zum einen neue Forschungsanreize, aber es muss auch sichergestellt sein, dass die neu entwickelten Antibiotika so günstig wie möglich sind, weil viele Antibiotika sind auch in ärmeren Ländern gerade dringend notwendig. Beispiel Tuberkulose, eine typische armutsassoziierte Krankheit, ist in vielen Ländern außerhalb Deutschlands ein großes Problem. Und da brauchen wir bezahlbare Medikamente. Und das macht es natürlich für Pharmaunternehmen noch uninteressanter, wenn klar ist, das Medikament soll auch noch günstig sein. Also deswegen braucht man hier neue Forschungsanreize und deswegen ist es auch sehr begrüßenswert, dass die WHO jetzt diese Liste veröffentlicht hat, wo ganz klar benannt ist, in welchen Bereichen die größte Forschungslücke ist, wo wir dringend neue Forschungsbemühungen brauchen.
Könnte da auch nicht die staatliche Forschung einspringen?
Die staatliche Forschung ist bisher schon relativ aktiv. Allerdings bezieht sich das auf die Grundlagenforschung. Also wir müssen bei der Arzneimittelforschung eigentlich zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist die Grundlagenforschung und das andere ist dann die Produktentwicklung. Also die Entwicklung greift dann die Ergebnisse der Grundlagenforschung auf und entwickelt das dann erst durch Tierversuche und dann durch Studien an Menschen weiter bis zu einem Medikament, das dann für den Markt zugelassen werden kann. Und das ist üblicherweise natürlich ein Bereich, der Pharmaindustrie überlassen wird. Aber da wir hier sehen, die Pharmaindustrie alleine macht es nicht und die öffentliche Grundlagenforschung alleine genügt auch nicht, das zeigt, dass wir hier neue Mechanismen brauchen. Und da gibt es in der internationalen Diskussion wirklich sehr spannende Konzepte. Eine Möglichkeit ist, sogenannte Produktentwicklungspartnerschaften einzuführen, wo also öffentliche Akteure und private Akteure gemeinsam ein Medikament entwickeln. Wichtig dabei wäre das aber von Anfang an, das an bestimmte Bedingungen zu koppeln, beispielsweise, dass das Medikament hinterher günstig sein muss. Also wir wollen hier keine neue Arten der Industriesubvention, sondern wollen wirklich ganz neue Wege der Forschungs- und Entwicklungsförderung eingehen.